Hallo meine Fans, hier ist die Alpha Female Jazzy Gabert und ihr hört heute Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem Rückblick auf den Monat Oktober. Heißt, wir sind hier bei Give Me Five. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen. Und wir haben uns heute ganz schaurig schön versammelt an Halloween. Und schau mal zurück auf einen schaurig schönen Monat. Und mit dabei ist die schaurig schöne Nicole.
Bude.
Jetzt habe ich gedacht, du sagst vielleicht Bude oder so.
Bude, ich bin in der Bude, ja, das ist richtig.
Na, Nicole, wie geht's dir? Schon was Süßes oder Saures abgestaubt heute?
Ich nie, nein. Ein bisschen verteilt an die Kinder wie üblich, aber ansonsten selber nicht so, nee. Aber meine Halloween, hier Kerzen und sowas stehen schon herum. Schön. Bisschen gruselig eingerichtet ist es schon, ja.
Jan, wie gruselig ist es bei dir? Grüß dich.
Es geht. Früher war besser.
Früher war mehr Lametta, heißt es doch immer, ne?
Ja, und vor allem mehr Halloween. Damals, die gute alte Zeit, wo an Halloween auch noch Halloween-Sachen kamen.
Aha, was kommt jetzt?
Ich könnte jetzt sagen, guck mal, was bei Pro7 und so Montag bis Freitag normal läuft. Ich kann mich noch an die gute alte Zeit erinnern, als dann an Halloween immer so Halloween-Folgen von so Serien wie Roseanne, den Simpsons natürlich und alles sowas lief. Dann gab es mal eine Zeit, da lief es denn an den Wochenenden davor oder danach. Gerne auch mal mit dem einen oder anderen, ich sag mal, gruseliger angehauchten Film. Ja. Das hat sich mittlerweile auch alles gegessen.
Also, ich möchte nur mal vorwarnen, es kann durchaus sein, dass bei mir das ein oder andere Mal an der Tür klingelt. Ich werde nicht rangehen. Und sowas wird auch natürlich nicht rausgeschnitten, weil wir sind nämlich hier Profis. Aber um das ganze Halloween-Team ja heute noch komplett tot zu reiten, wir nehmen, wie gesagt, am 31.10. auf, werden heute extra für den heutigen Tag keine Gurken verteilt, auch keine Lauchs verteilt. Heute gibt es nur Kürbisse von uns und ganz viel Süßes und vielleicht auch ein bisschen Saures. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit unseren Plätzen 5 und 4. Und das heißt, Nicole darf anfangen.
Ich darf mal wieder anfangen. Schau an.
Immer.
Wie immer, alles wie immer. Ja, Platz 5. Muss ich gerade mal hier gucken. Geht an die WWE. Ja, es gibt auch Gutes bei der WWE, also Süßes, nämlich die Kabuki Warriors, die natürlich neue Tag Team Champions geworden sind. Bei Hell in a Cell, ne? War das Ganze. Dann natürlich auch das Eröffnungsmatch des Pay-Per-Views, die Becky, The Man, ja, gegen Sascha Banks. War halt echt ein starkes Match, muss man mal sagen. Hat mir auch besser gefallen als das Hell in a Cell Match von Sasha Banks gegen Charlotte. Also war alles sehr smart, wie Becky Lynch so die Kette benutzt hat, so bevor der Ref die Tür schließen wollte. Und was man da so aufgebaut hat mit dem Stuhl und den Kendo-Sticks. Ja, war alles sauber gewirkt und ein sehr gutes Match mit wirklich schönem roten Faden. Also haben die beiden ganz toll gemacht, muss ich nochmal sagen. Und gutes Ende. Ich hatte auf Sasha Banks getippt, wo ich halt auch mal gedacht habe, okay, Becky könnte auch mal die Jägerin wieder spielen auf den Titel. Aber das sollte so nicht sein. Ja, von daher Platz 5 und dann noch, klar, Asuka und Kairi Sane gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Great Muta freut sich anscheinend zu Tode, weil überall wird der Green Mist irgendwie ausgepackt. Passt zu den Japanern ja, hatten wir ja auch schon mal gesagt, ganz gut. Und Asuka und Kairi Sane verwandeln sich halt auch äußerlich äußerst zu den Heels, so dass man das eindeutig jetzt ja, sagen kann. Sie sind auf der Heel-Seite. Natürlich jetzt noch mit der Attacke gegen Paige. Ja, und ich bin gespannt, ob man Asuka und Kairi Sane halt ja, so einen langen Run gibt. Asuka ist ja eigentlich dafür gemacht, dass man den Run der Tech-Teams ja, ein bisschen länger mal zieht für die zwei und dann mal schauen, irgendwann mal die Trennung und Asuka gegen Kairi. Ja, alles ist möglich halt dann bei den beiden. Ja, ich bin gespannt, was die WWE draus macht und deswegen Platz 5 rein WWE-Hand. Ja, fertig.
Und Platz 4?
Platz 4 haben wir, Moment. Ja, und da geht alles irgendwie an NXT, aber es ist halt auch alles, ja, momentan so viel. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was mir halt da gefallen hat, war halt auch das Titelmatch Cole gegen Riddle. Äußerst stark. Ja, dass ein gewisser Finn Balor wieder zurück ist und vor kurzem dann auch Heel turned. Ja, dann hatten wir da auch wieder die Mädels mit Io gegen Mia Jim. War ein sehr gutes Match. Und Candice gegen Baszler um den Titel. Auch super gut. Ja, und die Kabuki Warriors auch haben die mal dort vorbeigeschaut und hatten da ein Match gegen Tegan Nox und Dakota Kai. Auch wahnsinnig gut. Ja, und da kam es aber irgendwie dazu, dass halt irgendwie alle Mädels sich da rumgeprügelt haben. Und ja, William Regal erschien auch und dachte sich, ja, das so geht es halt hier nicht, ne? Der mag sowas ja nicht, dass man sich bei NXT unkontrolliert herumprügelt. Ja, dafür hat er ein Wargames-Match angesetzt. Da habe ich dann erstmal gedacht, ja, holy shit, wunderbar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also Dakota Kai, Tegan Nox und alle sonstigen Rhea Ripley demnächst mal bei den Wargames. Ja, Platz 4 rein NXT.
Schön.
WWE.
Ja. So. Schönes Ding.
Schönes Ding.
Ja. Jan, 5 von 4.
Jetzt muss ich mal noch. Es ist ja egal, was, solange es mit Wrestling zu tun hat, zählt's, ne?
Mhm. Eigentlich schon, ja.
Jetzt kommt was.
Gut. Dann, ich glaube, das ist auch eine Premiere bei Platz 5. Geht's nach Japan, aber nicht in den echten Ring, sondern in den gezeichneten. Und das auch nur in der ersten Folge, weil es danach sich woanders hin verlagert. Denn im Oktober starten in Japan, startet die, ich glaube, es ist die Herbstsaison, wenn es um Animes geht. Und da gibt es einen, der Wrestling-Bezug hat und der ist so bescheuert, dass ich das mit irgendwo mit unterbringen wollte. Titel, ja, es gibt leider keine irgendwie schönere Übersetzung. Kimono Michi. Ja, ist nicht besonders spektakulär, aber so heißt er nun mal. Was wollen wir machen? Kurz Zusammenfassung. Ein Wrestler, der Animal Mask heißt. Und seien wir mal ehrlich, wenn ich die Maske richtig in Erinnerung habe, könnte er auch als Tiger Mask oder so durchgehen. Ist gerade mitten in einem Kampf, als er in eine, als ein... ja, wie nennt man das, ein Portal aufgeht und er in eine andere Welt geklatscht wird. Wo die Prinzessin des Landes, das ist, wer Animes guckt, weiß, 0815, jemand kommt in eine andere Welt. Story bis hierhin, die möchte, dass er doch als der große Held, den sie jetzt da beschworen haben, doch damit hilft, die bösen Feinde, die in dem Fall so einem, so Tierwesen, Tiermenschen, so, ne, was man da so alles kennt, auch aus verschiedensten Sachen, doch für die mitbekämpft. Problem an der Sache ist, wo es denn, ich sag mal, sehr absurd wird, der Typ hat einen leichten Hang zur Tierliebe, wäre ungefähr so, wie wenn man der AfD einen leichten Hang nach rechts bescheinigen würde.
Okay.
Also, es ist, sagen wir es mal so, soweit ich die Serie bisher gesehen habe, ich habe auch vom Manga schon ein bisschen was gelesen, ist es noch nicht zu körperlichen Sachen gekommen, außer dass er in, ich glaube auch in Folge 1, schon einen Werwolf, sagen wir es mal so, man würde es schon eigentlich sexuelle Belästigung nennen, so wie er ihn angrabbelt, aber eigentlich in ihm halt mehr so, dass, ich sag mal, wie wenn er ein Hündchen streicheln würde. Der Werwolf, Wolfsmensch, wie auch immer, ist danach so komplett fertig, dass jedes Mal, wenn er den sieht, sich vor Angst fast in die Hosen macht. ja. Er hat halt ne, so gewisse Vorlieben, was jetzt, sag ich mal, mit dem, was die Prinzessin möchte, sich konterkariert, weshalb er der Prinzessin erstmal schön Jump Suplex verpasst, die ihn auch so schön zusammengeklappt, da wie so ein, wie man so schön sagt, wie ein Schweizer Taschenmesser, dann auch in der Position bleibt, auch noch das Höschen denn sieht und alle so, oh mein Gott, ja, und er haut dann ab in seiner Wrestling-Montur, also Maske und dann halt nur, ne, das klassische japanische schwarze Höschen. Ja. Und das denn in so einer Mittelalterwelt. Sagen wir es mal so, dass ihn da die meisten für einen großen Perversen halten, ist dann auch nicht verwunderlich. Ja, summa summarum, sein Ziel dann in der Welt, weil er kommt da ja nicht mehr weg, er will jetzt einen Tierladen aufmachen, wo er die, die er eigentlich bekämpfen sollte, die Tiere, zum Beispiel sowas wie, also auf zwei Beinen gehende Riesenameisen, so in Menschengröße, wird dann da relativ schnell, ich weiß nicht mal, wo die hergekommen ist, also zumindest im Anime war die auf einmal da. Die dann so ein bisschen, die putzt die ganze Zeit mit dem Besen und fädelt da durch die Gegend im Hintergrund. Sozusagen, anstatt die umzubringen, die Monster einfängt, versucht zu zähmen und dann weiter zu verkaufen. Ja, komplett absurd, komplett bescheuert, aber ich habe Spaß dran. Und für die Zuhörer, die das gesehen haben und das ist jetzt die kleine Quizaufgabe für euch. Schreibt das in die Kommentare. Für welche Liga tritt derjenige an? Man kann es in der ersten Folge sehen.
Shikara.
Nein, ein kleiner Tipp, es ist eine japanische und es ist sehr gut zu erkennen, weil das Logo groß und deutlich auf dem Ring zu sehen ist. Ja, Platz 5, Kimono Michi, Anime-Empfehlung des Herbstes. Es ist jetzt kein 10-Sterne-Ding, aber so absurd es ist, so lustig finde ich's. Und ihr wisst ja, mein Geschmack ist eh etwas seltsam teilweise. So, Platz 4 mache ich es mir jetzt einfach. Eigentlich hatte ich das auf einem anderen Platz, aber weil Nicole jetzt eh das eh schon alles gesagt hat, hole ich es jetzt auf Platz 4. Es ist nämlich die Damen der WWE. Wie ich meinen Platz genannt habe, die WWE-Ladies. Inklusive natürlich Kabuki Warriors mit dem Titelgewinn, Bayley, die jetzt, wie hat es irgendwo einer so schön ausgedrückt, die jetzt aussieht wie die Stiefmutter, die in ab 18 Filmen wahrscheinlich den Stiefsohn verführen würde. Ich habe es irgendwo gelesen, so nach dem Motto, also von ihr so das Stiefmuttermäßige, da würde ich aber, ne, holla die Waldfee, huiuiui.
Bist ja
Ja.
fast so schlimm wie Taz. Das ist mal so eine Brücke zu unserer nächsten Time Machine, der will mich darüber auch aufregen dann.
Ja, ja, ich überlege gerade, Nicole eben auch noch wen mit erwähnt hatte von Liga.
Wirklich?
Ja, wie gesagt, eigentlich kann man da alle so ein bisschen mit, wie du
Dakota
Nicole ja
Kai,
gerade gesagt hatte.
Tegan
Ja, Tegan Nox wieder da, juhu. Super, Dakota Kai, glaube ich, auch aus der Verletzung mehr oder weniger
Nox.
jetzt zurück. Sich direkt ein Number One Contender Match gegen Baszler's Buddies gewonnen und daher die Woche gegen die Kabuki Warriors bei NXT in einem Titelmatch. Jetzt wahrscheinlich bei Wargames mit bei Spekulationen im Moment. Heel-Team,
Shirai.
ja, Io Shirai, Baszler, die beiden anderen Horsewomen und Bianca Belair. Ich habe die Ausgabe noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur Spekulationen und auf der Face-Seite, also das soll, so wie ich es verstanden habe, bestätigt sein, Rhea Ripley als sag mal, Captain vom Gegnerteam. Einfach in dem Fall guten Team. Naja, gut, wer kann man machen? Candice, Team Kick, also Tegan Nox und Dakota Kai. Und
Candice bestimmt auch noch.
Hab ich schon.
Ach, hast du schon?
Ja, Candice. Oh. Und Nummer 5 ist noch so, wo sich noch keiner so sicher ist, wer das werden könnte. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Ich meine, da ist ja auch noch Zeit, beziehungsweise, ich glaube, die letzten Male war es eigentlich immer 4 gegen 4. Vielleicht, ne, ist ja auch immer die Frage, ob wirklich alle für das Heal-Team auch wirklich die 5 Damen, denn ich sag's ganz ehrlich, bei den, Marina Shafir und Jasmine Duke, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee wäre.
Schwierig. Bis jetzt haben sie ja noch nicht so viel in letzter Zeit mehr gezeigt, ne?
Ich meine, gut, die sind bei den Hausshow Sachen auch mit bei, aber ich meine, hey, in so einem Match, die können relativ spät auch mit reinkommen, und auch mit dem, was sie, sag ich mal, aus dem MMA kennen, können sie da auch immer so ein bisschen, sie müssen ja nicht die großen Highlights haben und das Match alleine führen, von daher würde es vielleicht noch gehen, aber ja, abwarten, Tee trinken. Ich war überrascht, als ich die Meldung gehört habe, weil ich schon so überlegt hatte für mich, was könnte eigentlich bei Wargames diesmal das Wargames-Match werden. Gibt zwar Spekulationen, dass es bei den Herren auch noch eins gibt, aber dass erstmal die Damen dran sind, ist auch ganz schön. Dann ist ja heute Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme steht's Match noch. Das erste Match mit Frauenbeteiligung in Saudi-Arabien.
Ach ja.
Sagen wir es mal so. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es auch stattfindet.
Ich glaube es erst, wenn es passiert ist.
Dann sage ich auch erst was dazu.
Aber hey, ne, sagen wir es mal so, die haben es erstmal angekündigt und sind damit schon einen ganz großen Schritt in eine Richtung gegangen.
War letztes Jahr auch schon angekündigt, eigentlich nur eins, ne? Oder?
Nee, letztes Jahr die Ladies eingeflogen, haben sie nicht eingesetzt.
Ach so, da waren die Verhandlungen und so, da hat aber dann wer Nein gesagt. Obwohl eigentlich es wohl schon das Jahr mehr oder weniger gab, aber irgendwer hat dann doch den Stock wieder im Arsch gehabt. Ja, aber dieses Jahr halt offiziell angekündigt. Da sehe ich die Chancen deutlich höher, dass es nun Natalia gegen Lacey Evans ist.
Warum die beiden? Gibt es da einen Grund, oder?
Weil die eine Tochter ist von Ric Flair.
Was, weil die eine Tochter? Nee, wieso? Was?
Ah, nee, Charlotte. Also ist nicht gegen Charlotte, ne?
Nee, Lacey Evans gegen Natalia.
Okay, Entschuldigung. Dann
deswegen beide.
Brainfart.
Ich gönn's ihnen. Ich gönn's ihnen.
Da muss man so. Also zwei Sachen. Punkt 1 ist es eine der Single-Fäden, die da sind. Auch wenn wir das Ding schon mehr als genug gesehen haben.
Ja, Punkt 2. Das letzte Mal waren sie doch zusammen in einem Team, Lacey Evans und Natalia.
Hey, man kann das auch als Exhibition-Match.
Achso, ne, okay,
Wie gesagt.
Ich hab mich ein bisschen verwirrt. Erst im Team.
Ja, klar.
Bei Raw und dann, ob wir jetzt doch wieder gegeneinander so, hä?
Ja, wie gesagt. Gut. Und es gibt noch so immer die Möglichkeit, wer hat Ja gesagt, ne? Weil, ich sag mal so, wie bei den Herren wird da, also bei den Herren ja, ist es ja auch durchaus bekannt, dass der ein oder andere Abend plänt. Bei den Damen, da wird wahrscheinlich auch, also da wird man nicht sagen, hey, hier, du, ne, du machst, und dann wird da Ja und Arm gesagt. Ist halt immer die Frage, wären alle dafür bereit gewesen, das zu machen? Und aus WWE-Sicht sage ich auch, bei den beiden ist das Risiko, bei der Reaktion vom Zuschauer ist es eigentlich, beziehungsweise also von denen, die in der Halle sind, ist es eigentlich scheißegal. Selbst wenn die das ganze Match durchbuhen, es sind halt Natalia und Lacey Evans.
Der wird nicht gebuht, aber direkt geschossen. Also jetzt mal, wie gesagt.
Naja gut, Lacey Evans weiß, wie man mit dem Gewehr umgeht, ne?
Ja. Wahrscheinlich ist das der Grund. Und im Zweifelsfall.
Wie sie sich schützen kann.
Genau, und im Zweifelsfall pupst Natalia einfach zurück und.
Wenn die halt ihre Katzen mit dabei.
Genau, richtig.
Ja,
also wie gesagt, ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe.
Pupsende Katzen, so rum, oder?
Ja, ist doch süß.
Puh. Ja, wie gesagt, ich warte auch, also bis es passiert ist. Und da, aber wie gesagt, ne, es ist jetzt erstmal in dem Damending mit drin.
Gut.
Und ja, 5-4, damit durch.
Gut. Dann mein Platz 5 ist ein Debüt bei mir in meinen Top 5, glaube ich. Ich habe Sami Callihan. Dass der mal bei mir in der Top-Liste landet, ich halte es nicht aus.
Damit hat sich meine Verabschiedung für heute erledigt.
Ich muss Sami Callihan anschreiben. Hallo.
Es ist unfassbar. Ja. So jetzt mal so ein bisschen Kai Fabian gebrochen. Wir haben erst vorgestern den Roundtable aufgenommen für Bound for Glory. Das heißt, noch bevor die aktuelle Ausgabe von Impact Wrestling auf Access TV lief. Und wir haben da noch spekuliert, dass der Titelwechsel vermutlich dann eben on TV passiert, weil er bei Bound for Glory nicht passiert ist.
Du hast spekuliert, ja.
Ja, ich habe
nicht dran geglaubt irgendwie ja. So.
Und wie gesagt, ich habe wirklich keine Spoiler vorher gelesen, obwohl die Sendung halt alles schon vorher aufgezeichnet worden ist. Aber ja, hat er sich verdient, ne? Hat er sich verdient. Aber muss man halt einfach anerkennen, der Mann hat über ein Jahr jetzt hinweg, eineinhalb Jahre hinweg, hervorragende Arbeit geleistet, hat sich konsequent nach oben gearbeitet und hat sich diesen Titelwechsel verdient. Und sind wir mal ganz ehrlich, alles ist besser als Brian Cage. Der halt leider das Pech...
Oh. Jetzt auf meiner Liste noch ein ganzes weites Stück drunter.
Auch Michael Elgin wäre mir lieber als Brian Cage. Wobei Brian Cage jetzt in dem aktuellen Run das Problem hatte, dass er halt ständig verletzt war und damit halt auch nur bedingt als Champion überzeugen konnte. Nichtsdestotrotz, wie wir jetzt am Ende von Impact gesehen haben, Sami Callihan hat den Gürtel gewonnen und Tessa Blanchard hat ihn konfrontiert. Das heißt, die unendliche Geschichte geht da auch weiter. Und genau wie wir es eben im Roundtable spekuliert haben, wird es da wohl auf das große Match und den, alle drei Buchstaben großgeschrieben, großen Moment hinauslaufen. Dass Tessa Blanchard irgendwann als World Champion dasteht. Kann man machen.
Ich bin gespannt auf
die Abgesehen Reaktion. Davon fand ich die erste Impact-Ausgabe echt super. Gut gemacht. Mit ein paar netten Entwicklungen. Ich fand die Wiederauferstehung von Su Jung als Susi fand ich unfassbar gut. Und ich meine, ein Engel muss gut sein, wenn ein Diener freiwillig Essen ausspuckt. Ja, die Promo von Rob Van Dam als Heel war super gut, wie er erklärt hat. Ja, alle klauen nur meine Moves. Wer wären die denn alle, wenn ich nicht da gewesen wäre? Tippitoppi und als Krone obendrauf, als Kirsche obendrauf, The World's Most Dangerous Man gegen The World's Most Dangerous Manhood, Ken Shamrock gegen Joey Ryan, das wird ganz groß, glaube ich. Ja, aber der Platz 5 geht hier nominell an Sami Callihan für seinen Titelgewinn.
Ich glaube, bei Impact kann man nochmal sagen, für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, das wird immer auf Twitch übertragen.
Ja.
Ist das sozusagen live, wenn es in den USA auch im Fernsehen laufen würde?
Ich glaube ja. Ich gucke immer nur
auf jeden Fall gibt es einen festen Termin immer. Könnt ihr mal gut nachgoogeln. Ansonsten Impact Plus. Ja. Wenn du dich da anmeldest, kannst du die aktuellste Ausgabe auch gucken, ohne was dafür zu bezahlen. Habe ich ausprobiert, es funktioniert.
Ja.
Weil das ging mal nicht, sag ich mal. Zumindest hat es mal nicht funktioniert.
Ja, jetzt, ich glaube, seit ein paar Wochen geht es aber jetzt wieder. Oder seit dem Start war das jetzt. Nee, schon davor. Hatte ich nämlich auch geguckt.
Ja, umso besser.
Also kann man Impact legal einwandfrei gucken, wann man will, wo man will. Man braucht halt nur eine Internetverbindung, die einigermaßen stabil ist.
Ja wie bei Fight TV.
Wie halt
ne, so oft anmelden und einfach drauf losgucken.
Ja.
Bei Fight TV?
Also ich sag mal halt, dass man sich anmelden muss mit E-Mail.
Ach so, wie bei Fight TV.
Aber, muss halt dafür nichts bezahlen und wöchentliche Shows sind immer gut ansehbar.
Damit baust du mir eigentlich eine wunderbare Überleitung, Nicole.
So.
Jan, möchtest du noch kurz was, bevor ich dich abwürge, oder?
Ich wollte nur sagen, wenn Fight TV irgendwann noch Impact mit reinnimmt, mit den Wochenshows hätte ich auch nichts gegen.
Gut. Alles an einem Platz, ja.
Notieren wir mal. Und
dann wird's von der WWE gekauft. Sie haben es schon mal versucht.
Ja. Gut, Nicole hat gerade schon gemeint, gute Wochenchancen so, ne? Mein Platz 4, NWA Power. Es ist in einer Welt, die vollgeballert mit Wrestling, viel herausragendem Wrestling, viel hochpolierten Wrestling, einfach unglaublich erfrischend, ein Produkt zu bekommen, was eine Stunde läuft und aufs Minimum runter reduziert ist, nämlich aufs Wrestling und auf ein paar gute alte Wrestling-Promos. Ja, hier ein kleines Studio-Setting, keine großen Lichter, keine elaborierten Entrances, einfach nur rein in den Ring, gegebenenfalls ein bisschen Trash-Talking beim Interviewer vorneweg. Das wirkt so frisch auf seine oldschoolige Art. Da hat die NWA einen richtig, richtig guten Griff getan. Ja, wenn ich nicht mithalten kann mit den großen Playern, dann muss ich für mich mein Alleinstellungsmerkmal finden. Das haben sie an der Stelle getan. Und alle vier Episoden von NWA Power sind echt gut anschaubar bisher. Ja. Und durch die Kürze der Zeit, weißt du, in einer Stunde, das guckst du halt echt lockerer weg als ja, so ein Smackdown, was sich ewig zieht, gefühlt. Oder ein Raw, was sich noch mehr zieht. Oder auch ein komplett überladenes Spotfest am Anfang von Dynamite.
Ja. Ja gut, für Oldschool-Leute oder Oldschool-Wrestling ist dann das die richtige Adresse.
Also.
Ja,
nicht nur für die, sondern eben auch für jeden, der sagt, ich möchte einfach mal irgendwie was anderes sehen. Weil jetzt mal, sind wir mal ganz ehrlich, rein von der Optik her, vom Look and Feel ist Dynamite nicht viel anders wie ein WWE-Produkt.
Eine alte Warshow, da komme ich auch noch zu.
Ja, und grundsätzlich, das habe ich auch schon mehrfach im Podcast gesagt, ich brauche dieses ganze bunte Brimborium nicht, deswegen gefällt mir zum Beispiel auch das New Japan-Produkt so gut, weil das einfach auf das Wesentliche im Großen und Ganzen runter reduziert ist. Und das hier, NWA Power, ist halt runter reduziert wirklich auf das Minimalste des Minimalen.
Ja.
Und wunderbares Ding.
Ja, und wenn man mal zwei Wochen nicht Zeit hat, da es das auch auf YouTube gibt, dann guckt man halt, wenn man wieder Zeit hat, guckt man halt mal zwei, drei Folgen.
Ja.
So. Ja. Ja. Also finde ich auch echt gut. Ich hab eben mal aufgemacht, die erste Ausgabe über eine halbe Million. Ausgabe 2 steht auch immer noch bei 300.000. Und die aktuellste Ausgabe, die jetzt einen Tag alt ist, ist auch schon bei 140.000. Was, ich meine, wir reden hier von NWA, ne?
Ja, und ich habe noch nichts gelesen, dass irgendjemand schreibt, irgendwie voll kacke, voll langweilig, ne? Sondern ich lese wirklich fast einhellig, das ist so erfrischend, das ist so angenehm kurz, das Wrestling ist gut. Ja, natürlich ist dann mal ein Match dabei, was vielleicht nicht jeden abholt. Aber es gibt niemanden, der irgendwie draufhaut. Und du hast ja gerade jetzt im Jahr 2019, jetzt gerade auch im Oktober 2019, sehr viel Schießerei in beide Richtungen, in den beiden großen Ligen. Und es ist einfach angenehm zu sehen, dass die Leute halt auch sich ein Produkt angucken und sagen, ja, gefällt mir. Oder, ja, ist ganz nett, nicht für mich. Ich gucke dann doch lieber was anderes. Das ist alles irgendwie deutlich entspannter da.
Ja.
Ja, gefällt mir.
Erinnert mich sehr an WCW Saturday Night.
Genau, richtig.
Das Einzige, jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob ich mich da jetzt wieder täusche und mein Gedächtnis mich im Stich lässt. Entrance-Musiken waren nicht so dolle.
Ja, gibt's ja, glaube ich, auch fast keine.
Ja, also das ist so das Einzige. Ich liebe halt Entrance-Musics. Ja, vor allem, wenn man die auch gut hören kann. Was man leider bei manchen Shows manchmal nicht sagen kann.
Ja, aber wie gesagt, aufs Minimale runter reduzieren. Ja. Ich meine, der Entrance-Weg ist ja selber auch nicht so lang. Was willst du da groß einspielen für drei Sekunden?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt so halt so dieser kleine Fetisch, den ich da habe. Wenn sie das noch machen, gibt es von mir nochmal einen Punkt oben drauf.
Ja.
Aber auch so definitiv was man sich mal angucken sollte. Sind auch viele Leute mit bei, die man kennt.
Mhm.
Aber es ist halt ein Wrestling-Stil, wo ich sag jetzt mal, der 0815 AEW-Fan vielleicht nicht ganz so.
Das ist richtig. Also, du wirst, glaube ich, eine relativ geringe Schnittmenge haben von NWA-Fans und PWG-Fans. Sagen wir es mal so.
Das ist durchaus richtig. Aber so für Leute in unserem Alter ist das sehr entspannt zu gucken.
So unserem Alter. Eieiei.
Gut, dann habe ich meinen Platz 4 durch. Und dann gebe ich direkt wieder zurück an den Jan. Da kann sie mich sagen, wer im Oktober unsere Superstars der Woche geworden sind.
Ja, da haben wir im Moment drei Herrschaften, beziehungsweise drei Kandidaten sind auf unserer Wall of Fame auf wrestling-talk.de neu zu finden. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, beim letzten vom September, ob wir den letzten Monat noch mit drin hatten. Da ist es nämlich der gute Rush geworden. Ich erwähne ihn jetzt einfach mal. Aber in der ersten Oktoberwoche, Kalenderwoche 40, haben wir Tommaso Ciampa. Das dürfte der Return gewesen sein.
Ja.
Eine Woche später, Kalenderwoche 41, eben schon mindestens einmal erwähnt, kurze schwarze Haare tragende Bailey, in manchen Kreisen auch die Stiefmutter der WWE genannt. Kalenderwoche 42, ein Name, der vielleicht noch fallen könnte, der neue IWGP United States Champion Lance Archer. So, damit hätten wir das auch abgehandelt.
Gut, dann machen wir direkt weiter mit unseren Plätzen 3. Willst du dann gleich anschließen, oder?
Bleiben wir mal da, wo wir waren. Jetzt habe ich da ja was geändert. Stopp, wir bleiben nicht da, wo wir waren, beziehungsweise wir bleiben mal bei der WWE, gehen zu NXT, Keith Lee und Herr Dijakovic. Oder wie ihn Freunde des Wrestling Talks Radios nennen, der Donny. Der Donny D. Ich glaube, so hat ihn noch nie jemand genannt, auch nicht in dem Interview, was ihr natürlich auf wrestling-talk.de im Archiv finden könnt. Denn wir haben ein Interview, beziehungsweise der Matze hat eins geführt mit Herrn Dijak, als er noch bei Ring of Honor war.
Als er seinen Namen noch aussprechen konnte.
Ja. Ach nee, jetzt ist es ja nicht mehr Donovan, jetzt ist es ja Dominic, ne?
Genau. Und wenn dann irgendwie der Sohn von Ray aktiv ist, dann heißt er nur noch Dijakovic. Weil es kann nur einen Dominic geben.
Da könnten sie dann auch wieder ein Leitermatch haben. Diesmal nicht
um den Namen.
Also Custody um den Namen.
Ja, Mann.
Wir nennen das denn das Highlander-Match. Es kann nur einen Dominic geben.
Und aus Dijakovic wird dann Mr. Double D oder sowas.
Double D. Oder DJ.
Oder so.
Heißt einfach nur noch DJ.
Ja.
Ja, egal. Die beiden haben eine Match-Serie geliefert bei NXT im Monat. Die, glaube ich, noch nicht so richtig abgeschlossen ist. Denn das letzte Match, wo beide beteiligt waren, das ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob diese Woche was war, deshalb halt ich... weil ich die Ausgabe noch nicht gesehen habe, war halt das North American Titel Match, wo beide mit drin standen. Und natürlich Champion Roderick Strong. Und ja, die beiden sind nicht ganz sauber. Sagen wir es mal so. Also da werden Sachen rausgeholt, die Leute in dieser Größe und Gewichtsklasse eigentlich nicht können sollten.
Ja, bei PWG haben sie es ja schon mal schön vorgemacht gehabt.
Ja.
Deswegen bin ich ganz glücklich, dass sie es bei NXT nochmal zeigen können, was sie bei PWG halt auch schon rausgehauen haben.
Ja, also ja, bei Keith Lee weiß man es, bei Dijak wusste man es auch schon bei Ring of Honor, aber sagen wir mal so, bei NXT macht das teilweise, macht er noch mehr. Also bei Ring of Honor hat er nur, ich sag mal so, den Sprung übers oberste Seil, so Taker-Style, oder mal vom obersten, von der Ringecke aus, im Plancher nach draußen. Aber wenn jetzt Dijak da irgendwie mit einem Corkscrew, also mit einem Plancher nach draußen aus dem Lauf, wo er sich aber einmal um die Achse dreht, also um die, ist das denn die Längsachse? Ich glaube. Ne? Physik und so. Der Physiker in mir schreit, das dürfte nicht gehen. Aber hey, wir haben auch schon Brock Lesnar eine Shooting Star Press springen sehen. Und ich habe das Gefühl, dass heute Abend sowas passieren könnte, aber von seinem Gegner.
Da könnte man jetzt schon dann ganz offiziell den 205 Live einstampfen, wenn die ganzen Big Men jetzt auch schon den Flippy-Scheiß machen. Ja, bye bye, Shorty G, alles umsonst.
Wobei ich nicht weiß, ob der G-Man die Gewichtsklasse macht. Er ist doch relativ breit, also muskulös.
Shorty G? Stimmt. Der ist ja jetzt vor ein paar Wochen bei 205 Live
gewesen. Stimmt. Der war da ja mal für zwei, drei Matches.
Ja. Weil er ist ja schließlich klein, deswegen kann er ja gar nicht messen als ein Fliegenschiss Tour Pfeiffer.
Ja. Ja, Shorty G steht dann neben Ali, der genauso groß ist. Ja.
Naja. Naja.
Aber hey, er hat es halt angenommen, ne? Seine Größe ist was ihm auszeichnet und er ist, ne? Proud.
Ja. Hey. Bei Vince McMahons Humor kommt er wahrscheinlich raus, dass er vielleicht nicht der Größte ist, aber vielleicht dann doch an anderer Stelle groß.
Ja, man kriegt halt als Manager Hornswoggle.
Den haben wir erst gesehen.
Den haben wir Impact erst gesehen, richtig. Wir müssen auf die nächste Battle Royale warten.
Ja.
Ja. Jan, fertig?
Fertig.
Dann schiebe ich mich mal hier in die Mitte rein, weil mein Platz 3 gerade auch schon erwähnt worden ist. Das ist der gute Lance Archer, der wie kein Zweiter profitiert hat vom Hurricane Hagibis, hieß er, glaube ich, ne? Der da vor ein paar Wochen durch Japan gewalzt ist, geblasen ist und einen Haufen Zerstörung angerichtet hat, weil Lance Archer ganz spontan in ein US-Title-Match reingebucht worden ist. US-Title wurde von New Japan vakantiert, nachdem Jon Moxley nicht antreten konnte, wegen eben jenes Hurricanes. Und der gute Lance Archer hat seine Chance auch genutzt und hat im, ja, ich sag mal, gehobenen Wrestling-Alter, der Mann ist ja auch schon deutlich über 40, seinen ersten Singles-Title in der Liga gewonnen und sich somit im Endeffekt seinen Sommer und seine Sommer-Reputation, die sich da aufgebaut hat über den G1 hinweg, auch noch schön vergolden können. Und ja, so schade wie es ist, dass die Redemption-Story von Juice Robinson nicht aufgeht, umso mehr freue ich mich tatsächlich, dass Lance Archer eben hier für wirklich gute und herausragende Leistung und Loyalität und Einsatz außerhalb des Rings belohnt wird mit einem Titelgewinn und deswegen ist er bei mir auf Platz 3.
Ja.
Jo. Nicole.
Platz 3 bei mir. Ja. Ganz fest in der Hand von All Elite Wrestling. Ja. Ja, die ganzen Shows jetzt, also auch die erste Show Dynamite. Anfangsintro, ja, erinnert natürlich sehr stark an alte War-Folgen. Man hatte halt dann den Moments Title mit Rose, Nyla Rose und gegen Rio. Ja, der Titel war ziemlich klein und schmal. Anscheinend war er dann doch schon so designt, dass er zu Rio gepasst hat, die sich da ja den Titel halt als erste Mal umschnallen konnte. War eine gute Show. Auch die darauffolgenden Shows, der ganze Gerempel natürlich auch mit Inner Circle, Jerichos Promo bei der ersten Dynamite-Show, beziehungsweise ja halt nach der Eröffnungsshow, war schon ja ziemlich stark. Ich muss halt auch sagen, dieses Bild, wo Jericho halt die Promo hält und ja, Santana Ortiz daneben stehen, Sammy steht da und ja, Sammy Hager oder Hager, was weiß ich, wie man ihn nennt.
Hager!
Hager! ja, erinnerte mich also wirklich, ja, Chris Jericho sah aus wie ein Triple H halt auch mit dem Zopf halt so, ja, Santana und Tiz halt als die New Age Outlaws und Sammy halt als X-Packs und der andere Sammy halt als Recruit. Also ich habe nun da gesessen, musste halt erstmal lachen, weil dieses Bild dieser Gruppierung für mich genau das irgendwie ausgelöst hat, wie man halt eins halt Triple H und die gesamte DX halt mal im Ring präsentiert hat. Ob das jetzt gewollt oder ungewollt ist, ist mir eigentlich relativ egal. Es war geil. Auch die Promo natürlich, was Chris Jericho sehr gut kann, die er gehalten hat, war natürlich auch überragend. Noch ein bisschen mit dem Gedenken an Eddie Guerrero. Ja, und das We the People ist ruckzuck gestorben an diesem Tag. was natürlich auch ganz okay ist. Aber auch die ganzen darauffolgenden Shows, jetzt was auch Moxley und Omega betrifft, ja, die Tag-Team-Sachen bisher jetzt auch ganz, ganz gut, obwohl ich jetzt nicht so der Fan bin, was Tag-Team-Action betrifft. Aber da waren schon sehr geile Matches mit dabei. Und auch die Stories, die jetzt so langsam an Fahrt aufnehmen, muss man halt sagen. Und das ist halt auch ganz klar um Jericho und natürlich um den Heel-Champion halt schön gestrickt, dass er natürlich die Show schon trägt und alles drumherum halt dann auf ihn halt aufgebaut wird. So, dass man halt auch, er hatte ja jetzt auch Matches gegen Darby Allin und tralala, also dass man auch andere halt dementsprechend ein Spotlight geben kann und das auch sehr gut ausnutzt halt und da halt ja ganz gute Arbeit leistet. Es ist zwar auch alles noch ein bisschen sehr, so wie du auch gesagt hast, es ist natürlich sehr buntig, was halt dann manchmal schon, klar, wenn man so lange auch WWE gesehen hat, erinnert natürlich das Optische natürlich schon ein bisschen dran, aber so sind halt heute die Shows, sind halt großartig bunt aufgebaut und ja, die Fans machen halt auch alles richtig. Ja, und von daher muss ich sagen, in diesem Monat weiß ich gar nicht, wie viele gute Shows ich eigentlich gesehen habe. Am liebsten hätte ich ja eigentlich alle Shows oder all die Liste, die ich jetzt aufgebaut habe, auf Platz 1 gehauen. Aber geht ja nicht. Deswegen hat aber da All Elite Wrestling auf Platz 3 eigentlich alles fest in der Hand, was sie an Shows rausgehauen haben.
Jo. Ich möchte da ganz kurz einhaken auf die Personale Jake Hager, die du gerade erwähnt hast, Vorbeigehen. Habt ihr seinen Bellator-Kampf der letzten mitbekommen von letzter Woche?
Nee, sowas gucke ich auch gar nicht.
Es ist unfassbar lustig. Sein Bellator-Match ist ein No-Contest in der Wertung, weil er seinen Gegner mehrfach, in Anführungszeichen, unabsichtlich, versehentlich mit dem Knie tief erwischt hat. Ja, und dann habe ich irgendwie Kommentare drunter gelesen, das sollte er in seinen Wrestling-Charakter übernehmen. Ja, und jetzt kommt hier gestern AEW Dynamite und er verpasst seinem Gegner einen Kniestoß in die Weichteile. Wie schön. Dirty Fighting bis zum geht nicht mehr, aber ja, wunderbar. Knee the people sozusagen. fand ich super. Ja. Gut. Es ist Zeit, den Gemüsegarten zu betreten. Und ja, heute gibt es haufenweise Kürbisse und saures Zeug. Nicole, möchtest du anfangen mit dem, was wir auf Twitter bekommen haben?
Moment. Ich muss gerade ein bisschen scrollen. Also wir haben einmal den Klabauter, der auf Twitter Gurke des Monats betitelt Plot Money 4. Dann den Hell in the Cell Main Event, weil schlecht gebuckt und guter Teil des Pay-Per-Views, unter anderem auch Sascha gegen Becky überschattet. Die Wednesday Night War als Wrestling Community spaltend, Konkurrenz belebt das Geschäft, Stilisierung zum Krieg schürt Hass und Zwietracht. Außerdem, ja, die Rassismusdebatte um Jordan Miles, in der beide Seiten selten dämlich agiert haben. Ja, da hast du mich ja gestern noch aufgeklärt, vorgestern. Mhm. Dann schau mal da nochmal nach. Moment. The Key hat Saurus für, ja, Hell in der, ach, das spart er sich dann doch. Ja, wurde ja schon genug oft erwähnt. Und der Draft der WWE fand er auch ziemlich lächerlich.
Gut, das war's. Mhm. Dann schaue ich mal, was auf Facebook los war. Da ist nämlich ich glaube, der Grundtenor ist sehr, sehr ähnlich. Also wir beginnen mit Sven Superrad, der sagt, ein LKW voller Saures gibt's von ihm für den Main Event von Hell in a Cell. Sowohl die Durchführung mit zum Beispiel zig Stomps als auch das unlogische Ende ist absoluter Stimmungskiller. Großer Hammer ist okay, aber beim kleineren Vorschlag haben wir das Match gestoppt. What the fuck? Und die Idee mit dem dunklen und roten Licht hat er verstanden, aber fand es zum Zuschauen von Anfang an sehr anstrengend. Will mir gar nicht vorstellen, wie scheiße das für die Zuschauer in der Halle gewesen sein muss.
Sehr.
Und ich meine, das ist ja nicht so, dass man das nicht schon vor 20 Jahren, 22 Jahren mit Kane ausprobiert hätte und vor 5, 6, 7 Jahren mit Sin Cara, ne? Also ist ja nicht so, dass man nicht wüsste, dass sowas Kacke ist. Aber naja. Ein Tütchen Saures gibt es auch für das neue Gimmick von Chad Gable. Die Fixierung auf Körpergröße wird langsam sehr langweilig. Er ergänzt dann später noch, dass es eine Busladung Saures gibt für den Draft. Richtig schlechte Präsentation. Verbesserungsvorschläge wären, statt Steph alleine vorlesen zu lassen, hätte jemand Zweites, egal ob Hunter, Paul Heyman oder so weiter, dorthin gehört. Dem stimme ich zu, weil einfach nur vorlesen ist Kacke. Statt Backstage-Reaktionen der Produktionsteams und Offices hätte man lieber kurze Videos der Wrestler featuren können. Und man hätte besser deutlich machen und besser kenntlich machen sollen, wer wechselt und wer bei seinem Brand bleibt. Durch die beschissene Wildcard-Rule habe ich zumindest bei vielen nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wer wo ist, auch wenn ich wöchentlich schaue. Und das war die ganze Kritik, die ich auch von Anfang an in der Wildcard-Rule hatte.
Ja, aber die meisten, so wie ich ja auch irgendwie mitgekriegt habe, haben eigentlich gar nicht gewechselt. Also diejenigen, die schon da waren, sind ja eigentlich so mit den fast da geblieben. Nee. Also Braun Strowman war ja eigentlich seit dem Freitag fester Bestandteil bei SmackDown.
Ja, aber wie
ja, und wo wie relevant dann die Vertragsunterzeichnung für das Match gegen Tyson Fury statt bei Raw. Also das habe ich dann auch wieder nicht verstanden. Und Bray Wyatt war eigentlich auch freitags schon fester Bestandteil von SmackDown. Und wo Rollins dann halt das Firefly Funhouse niedergebrannt hat, das war dann wieder bei Raw. Also, die Wrestler haben gewechselt, offiziell beim Draft.
Ja.
Und bei den darauffolgenden Shows waren sie eigentlich wieder gar nicht in den Shows, wo sie hingedraftet worden sind. Also.
Auf Begründung, weil du jetzt halt damit Crown Jewel immer noch aufbaust. Also müsst ihr eigentlich theoretisch warten, bis Crown Jewel rum ist, bis der Draft wirkt. Ja?
Alter.
Aber dann ist Survivor Series und da müssen wir wieder Cross-Brand arbeiten.
Und ich habe jetzt mal die komplette
Mark... Und dann kommt der Rumble.
Die komplette Mark Kayfabe-Antwort gerade bei dem mit Fury und Braun Strowman, Punkt 1. Die Pressekonferenz, wo man das bekannt gibt für Crown Jewel, war halt an dem Montag erstmal. Das heißt, man hatte alle vor Ort. Und Tyson Fury, den fliegst du halt auch nicht fünfmal ein. Punkt 2, am Freitag kannst du ja Kayfabe, ne, rein von der Marktsicht aus, nicht wissen, wer an dem Freitag wohin gedraftet wird. Das heißt, du kannst für den Montag, du buchst Flüge, Hotels, da buchst du natürlich für die Leute, die du erstmal denkst, dass die Montag auch da sind. Weil lass da jetzt mal, denn die Hälfte davon geht dann zu SmackDown, die vorher bei Raw war. Dann müsstest du alle Flüge umbuchen, alle Hotelzimmer umbuchen, etc. pp. Wie gesagt, das ist jetzt die komplette, ne, wenn alles echt wäre im Wrestling-Geschäft.
Stell mal vor, du buchst ein Zimmer für Shorty G und dann hast du Big Show an der Backe.
Ja. Naja, also
schöne Flugzeug Scheiße, du.
Ja, bei Flugzeug ist ja noch schlimmer, sag ich mal. Wenn jetzt ein Braun Strowman zum Beispiel oder auch andere Leute, die vielleicht sitztechnisch ein bisschen andere Kapazitäten brauchen, sag ich jetzt mal. Also wie gesagt.
Heels auf eine Seite, Faces auf die andere.
Ja, aber dann hat man es doch wieder nicht richtig geplant. Oder?
Es ist halt schwierig, weil im Endeffekt kannst du es gar nicht richtig machen in dem Moment, in dem du es auf zwei Sendungen verteilst.
Ja.
Ja, weißt du, dann hättest du eine Sendung definieren müssen, hier findet der Draft statt, aber dann hätte sich wieder irgendeiner drüber ausgekotzt, dass das nicht passt.
Ja, also, wie gesagt, es passt so oder so nicht. Also
irgendwo, im Großen und Ganzen bin ich der festen Überzeugung, dass die WWE genau einen Draft richtig gemacht hat, seit es Drafts gibt, und das war der allererste. Und alles danach war irgendwo suboptimal.
Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war. Der letzte, den Sven vorgelesen hat, die drei Sachen, die als Verbesserungsvorschläge, das würde ich so unterschreiben, das ist eine gute Kritik. Und auch mit den Verbesserungsvorschlägen, so würde ich mir öfters wünschen, da kommen wir später nochmal zu, dass das öfters so, sag ich mal, Sachen formuliert werden, sachlich und mit anständigen, denn auch Argumenten oder Verbesserungsvorschlägen. Klar, von der WWE liest das eh keiner. Aber wenn das alle machen würden, auch ich sag mal im englischsprachigen Bereich, wäre da häufig mehr geholfen. Und weil ich es
Ja,
oft
aber
gelesen.
wenn jetzt Sven Superrath schon sagt, dass er, der die Wochenshows eigentlich komplett verfolgt und ich, die jetzt nur so ein bisschen mal liest und immer mal reinschaut, es schon nicht verstehe und der es immer guckt, auch schon nicht irgendwie nachvollziehen kann, läuft was falsch. Also macht man ja auch was falsch, das muss man dann auch mal anprangern
Dann
können.
müsste man halt wirklich
Ja.
konsequent mit den Bauchbinden wieder arbeiten, dass die eingeblendet werden, dass die zeigen, ist Wrestler X bei SmackDown oder bei Raw, und es müsste halt auch eine ordentliche Reaktion drauf geben. Aber dadurch, dass durch die Wildcard Rule, die ja auch nie wirklich fest definiert ist, oder fest definiert gewesen ist, sind es jetzt drei, sind es vier, sind es fünf, nach welchen Kriterien dürfen die hin und her gehen, es war ja alles irgendwie so wischiwaschi. Und in dem Moment, in dem du wischiwaschi präsentiert bekommst, ja, und das Gefühl dann hast, dass du was Halbgares da hingeknallt bekommst, dann bist du, glaube ich, auch gar nicht mehr bereit, dich wirklich da voll rein zu investieren.
Ja gut, ich will halt mal hoffen, dass man da jetzt mal irgendwann in die Spur findet und dann wegen wir nach
Wie gesagt, Benefit
Crown
of.
Jewels dann halt wirklich dann richtig loslegt mit den Leuten, die halt dann auch wirklich in ihre Brands gehören und da nicht wieder irgendwas ja hin und her schiebt.
Wie gesagt, dann kommt die Survivor Series, dann siehst du wieder viele blaue und rote T-Shirts und dann ist alles klar.
Aber nochmal kurz, nur einen kurzen Punkt, weil ich den öfters auch gelesen habe. Es wäre ja eh eigentlich alles beim Alten geblieben. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen. Insgesamt gab es ja 70 Drafts. 30 sind in den neuen Kader gekommen. Also, weil ich öfters mal gelesen habe, ja, also so nach dem Motto, kannst du ja an einer Hand abzählen, wer überhaupt gewechselt ist. Nein. Punkt.
Okay.
Klar,
Wobei man
dass man
jetzt
jetzt.
bei der Zahl auch sagen muss, sind es Namen, die du wirklich vorher im Vorfeld groß wahrgenommen hast im TV?
Ja, klar. Und auch wo du wusstest, hey, der gehört eigentlich zu dem Brand, bei dem einen oder anderen warst du dir vielleicht auch nicht mehr sicher. Aber wie gesagt, es war halt oft was ich gelesen habe, wo es dann hieß, ja, hätte man sich ja ersparen können, weil es ja eh keiner gewechselt. Doch,
Ja,
aber
das
bei
jetzt
der
so
Hälfte
nicht.
davon wusstest du halt vielleicht im Zweifel gar nicht, wo er hingehörte. Zum Beispiel bei einem Cesaro könnte ich jetzt auch gerade nicht sagen, wo er offiziell vorher war. Ich glaube, er
Raw,
war
oder?
vorher offiziell bei Raw.
Ja. Oder? Ja, doch.
Ich glaube, der wurde schon getrennt von Sheamus, der noch bei SmackDown, der gut war ja jetzt eh oder ist immer noch verletzt draußen, dass Cesaro mal zu Raw gegangen ist. Aber ich hätte es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, vor dem Draft. Und da gibt es natürlich noch andere Namen, aber ja.
Ich mache mal weiter mit den Kürbissen. Ja, wir sind ja bei begründeter Kritik, also geht's weiter mit Alex. Shorty G, ohne Worte. Nur viele Smileys dahinter. Und den WWE-Draft, völlig unnötig, undurchdacht und ad absurdum geführt.
Nun.
Ja. Nun ja, lassen wir mal so stehen, weil da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Bernhard sagt, Saures gibt's für WWE 2K20, denn YouTube-Videos von schwebenden Referees und Haaren, die so gut sitzen, dass Otto seine Freude daran hätte. Stichwort Frisur, Brett, sind mir sehr sauer aufgestoßen. Unser Chris gibt Saures für ein weiteres Match zwischen Sanada und Okada, auch wenn das Match für sich allein betrachtet ganz gut war. Für den, jetzt werde ich hier explicit, von Typhoon in Japan. Für die tickende Zeitbombe, wann soll sie denn hochgehen? Ja, das fragen wir uns alle 4 Wochen, wann der gute Hiromu zurückkommt.
Ich glaube, da haben wir den Podcast schon seit einem halben Jahr spekulieren wir und
Ja,
denken immer
das.
so, beim nächsten aber, dann bestimmt.
Bobby gibt Saures an die WWE für den Draft, für die Verschwendung von Und da wird es jetzt irgendwie ganz komisch, weil da ist ein komischer Abbruch drin, Umbruch drin für die Verschwendung von, ich vermute mal, Top-Leuten in Saudi-Arabien. Bobby, falls es nicht stimmt, bitte in die Kommentare nochmal korrigieren. Für den Main-Event von Hell in a Cell, für das Booking insbesondere von Seth Rollins und Chad Gable und für Hater im Netz, die gegen WWE oder AEW shooten, schaut einfach nur das, was euch Spaß macht. Unser Chef, der Matze, Grüße. Saures gibt's auch, wenn die Platte langsam etwas leiert. Für den Internetkrieg zwischen sogenannten AEW, WWE, New Japan oder sonst was Fans. Jeder schießt gegen jeden, anstatt das Produkt zu mögen, was ihnen am besten gefällt. Sehr, sehr frustrierend und ermüdend. Der Thomas, ebenfalls den Krieg, in Anführungszeichen, zwischen AEW und WWE. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann nur sagen, so viel gutes Wrestling wie heute sollte man genießen und nicht totreden. Und unser Simon hat hier noch den Krieg zwischen Wrestling-Fans und dass sich selbst in die und dass sich selbst die deutschen Kommentatoren mit ständigen Seitenhieben anstecken lassen. Wobei das ist ja da fast schon Tradition bei deutschen Wrestling-Kommentatoren.
Gerade bei Zapf und Ritter.
Ja, aber die WCW-Leute waren damals auch nicht besser. Hat mir bei hat mir AEW auf Deutsch, obwohl ich Zapf und Ritter herausragend finde, echt ein großes Stück verleidet. Und gib noch einen goldenen kleinen Kürbis, weil Himbeeren gibt es heute nicht, Simon, an den Draft und die unfassbar schlecht geschauspielerten Reaktionen der Verantwortlichen.
So. Ja, das war halt, ich glaube, das ist man nicht mehr so gewohnt bei der WWE. Das war halt so trashig, weißt du, Sven? Bei Impact habe ich ja gesagt, man muss aufpassen, dass man da nicht auch zu sehr oder zu viel Trash so reinhaut. Aber es war halt sehr trashig. Ich fand es halt auch sehr lustig eigentlich. Natürlich war es aber wirklich schlecht geschauspielert von den Leuten. Es war halt, ich glaube, für WWE-Fans war das einfach zu over the top, zu bescheuert.
Weil man da halt auch sagen muss, vieles, was auch das mit Stephanie, die dann da halt dann ins Pult sagt, hier, der hat jetzt den, ist halt vieles von den großen US-Sportarten, sage ich mal, mehr oder weniger übernommen, gerade wenn es um NFL-Draft und sowas geht, da ist halt auch vieles, was halt so da abläuft. Da hat man da halt sich zu sehr inspirieren lassen, was natürlich auf uns zum Beispiel in Deutschland noch absurder wirkt, als es wahrscheinlich für den, ich sag mal, vielleicht US-Sport mehr Interessierten, der dann auch sowas wie Drafts bei NFL oder NBA guckt, dann wirkt. War nicht die beste Inspirationsgrundlage, sagen wir mal so.
Und wie gesagt, es hängt halt wirklich sehr viel an dieser Präsentation. Ja, also über das Konzept und so weiter kann man sich streiten, über die Zahlen, die am Schluss da rauskommen, kann man sich streiten, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Präsentation halt echt, ja, wie so oft das Attribut im Feld ein bisschen lieblos war. Und das ist, glaube ich, die Hauptkritik, die sich dieser Draft gefallen lassen muss. War ja auch so, dass die Backstage-Einspielvideos da bei Raw und bei SmackDown identisch waren. Also das ist halt auch ein bisschen, einfach nur ein bisschen hingerotzt manchmal halt, ne? Jetzt gehen wir mal in unsere privaten Kürbisfelder. Ich habe einen Punkt, über den ist heute schon oft geredet worden. Da würde ich gleich mal mit dem anfangen. Das ist nämlich Hell in a Cell. Weil es einfach so lieblos hingeklatscht, dass man wieder bei dem Wort war und weil aus meiner Perspektive mindestens zwei Charaktere, nämlich die beiden, die im Main Event gestanden haben, unglaublich gelitten haben. Und das war im Endeffekt genau das, was wir letzten Monat in Give Me Five schon befürchtet haben. Und da hab ich auch gesagt, ich bin gespannt, wie man das löst, weil es im schlimmsten Fall eine Lose-Lose-Situation ist. Und genau das ist passiert. Leider. Echt leider. Und das Dumme ist halt, dass Hell in a Cell in der Woche, in der AEW startet und NXT Head-to-Head geht, in der Woche, in der SmackDown auf Fox läuft, ist halt Hell in a Cell einfach dieses ungeliebte, kleine, dicke Kind, was hinten auf dem Wagen sitzt und gegebenenfalls runterfällt. Und der Pay-Per-View als Special Attraction oder sowas ist halt in dem Moment tot, indem du mit dem Pay-Per-View weniger Geld verdienst als mit der Weekly-Show im Fernsehen und der damit eben eine niedrigere Wertigkeit bekommt. Ja.
Dazu, Roundtable zu Hell in a Cell haben wir natürlich gemacht, wo wir unter anderem auch über die, ich sag mal, ungünstige Match-Card-Bekanntgabe-Situation vor dem Pay-Per-View reden. Und ich glaube, müsste auch schon raus sein. Ja, ist auf jeden Fall raus. Unscripted, wo wir auch über die Notwendigkeit von Wrestling-Pay-Per-Views im Jahre 2019 reden.
Genau. Deswegen halte ich das an der Stelle auch ganz kurz. Was ich als nächsten Punkt anbringen möchte, das ist vorhin bei den Twitter-Gürkchen schon gefallen, ist die ganze Debatte jetzt hier um Jordan Miles, die er ausgelöst hat, die Rassismusdebatte. Komplett ad absurdum. Ganz kurz zusammengefasst, WWE hat ein T-Shirt für ihn veröffentlicht, ein schwarzes T-Shirt mit seinem Namen drauf, in weißen Buchstaben, mit einer roten Umrandung, und das schaut seiner Meinung aus, nach seiner Meinung aus, wie ein rassistisches Blackface-Bild. Und er behauptet, er hätte das nie abgesegnet. WWE sagt, ja, hat er. Er sagt, nö, ich habe das in Grau abgesegnet und nicht in Schwarz und Pipapo und Tralala. Und vermutlich weiß keiner von uns, wo die Wahrheit wirklich liegt, aber auf alle Fälle tut er sich damit keinen Gefallen, wie er sich da gerade eben benimmt. Und genauso lässt die Liga halt auch nicht in einem guten Licht erscheinen. Also auch hier eine klassische Lose-Lose-Situation, und ich bleibe bei meinem großen Pet-Peeve, was ich im Jahr 2019 scheinbar habe. Die Präsentation ist halt echt kacke, und die Außendarstellung. Wie sich da eben zwei Parteien gegenseitig jetzt wehtun und draufhauen, und ja, am Ende gewinnt keiner.
Wäre auch auf meiner Liste mit drauf gewesen. Wie sagt es Tom Campbell bei Cultaholic immer so schön? Das T-Shirt sieht echt scheiße aus.
Ja.
Es war ja ein Schwung mit mehreren von den neueren NXT-Leuten. T-Shirts, die alle designtechnisch, naja,
Den
sagen wir es mal
Namen und
so.
irgendein Symbol drumherum.
Ja, so
Ja,
mehr oder
das war
weniger.
alles. Also jeder hat irgend so ein Shirt gekriegt mit hier ist der Name und machen wir mal ein Sternchen drumherum oder einen runden Kreis und
Ja, du musst
schick
mir
ist
bedenken,
es.
das bestverkaufte Wrestling-T-Shirt ist ein schwarzes T-Shirt, auf dem Austin 316 steht.
Ja, klar.
Ja,
Aber
aber
also sagen wir es
ja.
mal so, das von Jordan Miles, das hätte wahrscheinlich selbst ich mit Paint hingekriegt.
Ja.
Das Lustige war, als ich die Meldung das erste Mal gehört habe bei den Jungs von Cultaholic, war erstmal so, war Jordan Miles, der Name sagt dir was. Ich kann es aber nicht zuordnen. Ich
Das
war
habe ich
dann trotzdem.
gestern zu Sven auch gesagt. Ich
Ja.
habe immer RCH im Kopf und vergesse vollkommen den Namen, den er jetzt hat.
Ja, ich war sogar kurz bei, mein Gott, wie heißt er denn? Der große Weiße mit der Glatze, der jetzt eine Weile wieder ausgefallen ist, Lars Sullivan.
Das
Der ja auch,
Salina.
ich weiß nicht, Miles mit Vorname oder so auch heißt, und habe, ne, erst an ihn gedacht, sehe denn das T-Shirt und denke mir so, okay, das T-Shirt ist scheiße hässlich. Und erst dann, als sie gesagt haben, ACH und so, da habe ich dann so, ah, okay. Ich sehe, was er meint.
Da muss man aber wirklich sehr wohlwollend
Ich habe es
draufschauen.
nicht
Ja, also,
gesehen. Also
weißt du,
Jan,
also,
also,
also ja, also
was
der
ich für
Fan
ein.
hat das Ding.
Hat mir gestern gezeigt und ich so, ja, was ist so schlimm dran?
Ja,
Schwarzes
sagen wir es
Shirt,
mal
ein
so.
roter Kreis und sein Name drin ist hier. What?
Ja.
What?
Also den Grundgedanken beim Design kann ich verstehen. Wenn man sich das Ding anguckt, sieht es wirklich so ein bisschen aus wie ein Lächeln, wie ein breites Grinsen. Was durchaus zu, was zu ACH auch passt, wie Arsch auf Eimer, gerade wenn man sich auch seine Japan-Zeit anguckt.
Ja.
Den ersten Gedanken, den ich hatte, war, ich glaube, das müsste auch bei New Japan durchaus mal cosplay-technisch gehabt haben, Ruffy von One Piece. Einfach mal googeln. Das Grinsen könnte auch genauso von da sein. Es passt halt zu ACH, der halt wirklich so dieser dauergrinsende Honigkuchenpferd-Typ ist. Auch wenn es dann wieder, ja, aber wie gesagt, schwieriges Thema und natürlich dann auch wieder die große WWE ist rassistisch und da wieder gerade auch auf Twitter und so, denn da Leute aus ihren Löchern gekrochen kommen, wo man sich
Also, aber
so
Entschuldigung,
denkt.
wenn er dann eine Aussage trifft, schwarze Leute werden bei der WWE beschissen dargestellt, ja. Also wir haben uns gerade erst davon erholt, dass Kofi Kingston WWE-Champion war.
Ja, naja,
Also
aber das
so
ist ja
halb.
auch, ne? Kofi
Also.
Kingston, der erste WWE-Champion, da sieht man ja auch, dass WWE rassistisch ist, weil wie lange das gedauert hat. Dass sowas wie Booker T oder auch Mark Henry World Champion waren, zählt nicht, weil war ja nicht der WWE-Champion.
Ja, das ist doch
Ja, so in
alles.
die Richtung geht dann in der Diskussion,
genau,
wo
aber
man
das,
dann halt weiß, okay, da braucht man gar nicht mehr mitmachen.
genau, und das ist genau das,
Ja.
was ich hier meine. Die ganze Diskussion ist unglaublich unglücklich,
Ja.
weil unnötig.
Ja, und
einfach mal, weißt du, wenn die alle da mal so ein bisschen den Ball flach halten würden, weißt du,
Ja.
warum kann er da nicht einfach zum Office gehen und sagen, Leute, das schaut jetzt nicht ganz so aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, warum muss er da direkt an die Öffentlichkeit gehen?
Ja, vor allem halt mit dem Hintergrund, das T-Shirt wurde im September veröffentlicht und mehr als einen Monat später, also ganz ehrlich, wenn man mich jetzt fragt, ich gehe davon aus, ACH ist nicht von alleine drauf gekommen, dass das Symbol, dass das Motiv vielleicht schwierig ist, sondern irgendwer anders hat ihm das gesteckt und dann hat er dann so wie bei mir so, oh stimmt, das kann man so interpretieren, ui. Ja, das ist eine ganz schwierige Situation, auch so mit den Meldungen, dass ACH jetzt schon eine Weile nicht mehr im Performance Center anzutreffen war.
Auch schon länger
nicht schon mehr seit TV. September nicht mehr. Also ja, da scheinen sich größere Gräben aufzutun.
Ja, pass auf, dann habe ich nämlich noch einen letzten kleinen Kürbis, den ich zu vergeben habe. Und das ist ein ähnliches Thema, wo scheinbar ein Graben sich aufgetan hat, der auch sehr in die Gejammerecke reingeht. Was macht eigentlich Mike Kanellis in den letzten Wochen? Nix mehr.
Nix.
Und warum macht er nichts mehr? Weil er vor 2, 3 Wochen um seine Entlassung gebeten hat.
Öffentlich.
Öffentlich, ja. Weißt du,
er hat vorher, er war schon bei der WWE vorher, hat dann halt geschrieben, hey, damit ihr Bescheid wisst, ich habe drum gebeten, weil, ne.
Ja, aber der Mann hat vor 2 Monaten, 3 Monaten einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Ja.
Ja. Haben wir hier noch erwähnt, lobend bei Give Me Five. Und er bekommt eine Storyline, wo er halt als Schlappschwanz dargestellt wird. Und ich finde es halt auch hier wieder super unglücklich. Dann kann man sowas nicht intern lösen.
Ja.
Weißt du, dieses öffentliche Gejammer, dann weißt du, irgendjemand passt eine Story nicht. Also baue ich jetzt Druck auf die Liga aus und gehe auf Twitter und sage, ich habe heute um meine Entlassung gebeten, mach doch mal Druck, dass ich hier freikomme. Ich habe
ja, vor einem Dummheit, halt, dass er wirklich erst für 5 Jahre freiwillig unterschrieben hat. Und er wusste ja, was auf ihn zukommen könnte. Er ist ja lang genug schon da.
Ich gehe jetzt mal auf die Pro-Bennett-Seite, in dem, weil ich habe den ganzen, was er geschrieben hat, gelesen, dass er die Story, das hatte sich zu dem Zeitpunkt wohl schon erledigt. Und man wohl keine weiteren Pläne eben zumindest aktuell für ihn hatte. Und wie hat er das geschrieben? Einmal pro Woche zu wresteln, dafür mehr oder weniger ist ihm zu wenig. Er will halt regelmäßiger mehr antreten, auch wenn es halt ich sage jetzt mal nur in der Bingo-Halle ist für vor 50 Leuten.
Dann nehme ich ihn
hätte er das doch in seinen Vertrag reinschreiben lassen können.
Weißt du, das soll halt
dann hätte er doch
und
sagen
können,
hallo, ich will Minimum so und so viele Hausshows oder so und so viele Matches im Monat wirken.
Ja, klar.
Ja?
Wie gesagt, ich will ja nur, dass ich Bennett zumindest aus der Sicht das ein bisschen verstehen kann, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er es unterschrieben hat, in einer Situation war, wo er gedacht hat, ey, im Moment läuft's, das sieht gut aus, dass ich auch mehr antrete und regelmäßiger. Da war ja auch ja, bei Tour 5 Live gerade wieder so ein bisschen mehr. Das kann ich nachvollziehen, dass er das denn so öffentlich, denn hat man schon gesehen, auch bei Luke Harper ist nicht so gut angekommen. Auch wenn Luke Harper wohl vorher auf Twitter gegangen ist, bevor er sich an dieses WWE-Office gewendet hat. Da hätte er kann ja das denn öffentlich machen, wenn er, ich sag mal, eine Antwort hat.
Ja. Wie gesagt,
und,
ich verstehe auch seine Motivation und so, ist alles gut.
Ja.
Weißt du, er spricht halt für mich auch für ihn als Athleten, dass er sagt, ich möchte mehr wresteln, ich sitze nicht da und kassiere einfach nur das Geld ab.
Ja.
Aber
dann gibt es halt andere Möglichkeiten.
Wie er es halt macht, ja.
Auch in der WWE.
Da haue ich im Jahr 2019 die ganze Zeit auf Präsentationen und Darstellung rum.
Ja.
Liegenübergreifend. Weil ich das einfach zum Kotzen finde, ganz ehrlich. So, jetzt habe ich mich ausgekotzt, ausgekürbist. Nicole.
Nicole hat eigentlich gar nicht so ganz so viel. Ein bisschen Saurus vergebe ich. Hört sich vielleicht jetzt auch ein bisschen gemein an, aber vielleicht hat Charlotte auch ein bisschen zu viel Saures gegessen, dass ihr Gesicht so verzogen und oh, ich weiß es nicht. Aber egal, was sie da tut, sie soll das sein lassen. Es ist unglaublich, wie Charlotte sich im Gesicht verändert hat. Von ihrer Mimik ist da auch ein bisschen irgendwie auch nicht mehr viel zu sehen.
Vielleicht ist das nur ein Gimmick wegen Halloween.
Kann
Für den
sein, ich weiß es
Oktober.
nicht. Vielleicht probt sie oder hat sie gedacht, ja, ich probe das schon mal bis Halloween, aber danach sollte sie dann bitte gleich aufhören. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Aber
Verpackt sie
gut.
das alte Cody Rhodes Gimmick wieder aus. Mit dem Plastik, mit den Papiertüten.
Ach, ich habe gedacht, eine
Also,
Gerichtsmaske.
wenn sie meint, dass das für sie halt das Schönheitsideal ist, gut, dann kann man das ja nicht ändern, aber hui, nee. Ja, und jetzt so, ich habe eigentlich nicht viel jetzt, ich lese auch nicht viel, also von daher muss ich auch sagen, ist vieles Negatives an mir vorbeigegangen. Also, ist Charlotte eigentlich so das einzige kleine Saure, weil ich finde, dass sie sich damit halt ja nicht keinen Gefallen tut. Das, also sie hatte ja, sage ich mal, eigentlich schon ein gutes Aussehen. Also war, was auch sehr natürlich war, auch mit dem Lächeln und so. Aber das ist jetzt nicht mehr so gegeben. Ja, ein bisschen habe ich noch bei Raw halt jetzt die letzte Warshow, ich weiß nicht, ich meine, es ist ganz nett, dass man Akim und RZA ein bisschen plaudern lässt und sich vorstellen lässt. Das macht man jetzt seit wie vielen Monaten? Keine Ahnung, schon seit vielen Monaten. Sie sitzen als in ihrer dunklen Kammer
Eigentlich auch erst
und
seit einem
sitzen die
ein
eigentlich
Monat.
in der gleichen Kammer
Wer
wie
leistet
Aleister
das?
Black?
Wahrscheinlich.
Es gibt
Es ist
Gerüchte,
ein
dass man sehen
bisschen too
könnte,
much.
dass es
Ja.
dieselbe ist.
Es ist ein bisschen too much, zu lang. Mittlerweile. Also, die Viking Riders haben vorher wochenlang Jobber-Matches bestritten, sind Tag-Team, ja, haben den Tag-Team-Titel gewonnen. Und das nächste Match bei der nächsten Show ist dann, ganz klar, muss ja dann wieder ein Jobber-Match sein. Ich weiß nicht, wo will man damit hin? Also, das sind so Sachen. Ich meine, ich bin jetzt nicht Tag-Team-affin, aber. Denke ich mir, da habt ihr hier schon die Viking Riders. Akim und RZA sind von der Statur her, sage ich mal, den Viking Riders ja auch ziemlich ähnlich. Ja, dann lasst sie doch mal endlich aufeinanderprallen. Also, die einen sitzen in der Kammer und die anderen machen dann dauernd Jobber-Matches. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber.
Ich warte mal auf Montag, vielleicht sogar heute schon.
Ja, hoffentlich. Wenn
Weil neue
die immer noch in
Teams.
der Kammer sitzen und die wieder Jobber-Matches machen, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde, das dauert jetzt ein bisschen zu lang. Also man kann jetzt mal langsam anfangen. Mal ein bisschen Story und sowas, ne? Halt, ja. Das sind dann so meine Kürbisse. Oh, dummerweise alle an die WWE vergeben. Das war aber jetzt keine Absicht. Ja, das war's dann.
Dann darf der Jan das Gemüsebeet noch voll machen.
Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten, weil wir über einige Sachen ja gerade schon geredet haben. Wie ich gesagt habe, Jordan Miles und die ganze Situation war bei mir auch mit bei. Wobei es bei mir halt mehr so der Punkt Jordan Miles und sein Twitter-Game, der da dann auch noch einen Jay Lethal mit reingezogen hat und auch ihn als Beispiel für schlechte Repräsentation von Afroamerikanern im Wrestling-Business.
Onkel Tom hat ihn doch genannt, oder? Im Deutschen.
Ja, ganz
Eben,
schwierig.
ne?
Und überhaupt so, ne? Also Jay
Mhm.
Lethal als Negativbeispiel für Afroamerikaner im Wrestling-Business, schwierig. ja, und ja, sehr, sehr oft auch von unseren Hörern die Situation der Diskussionskultur im Internet. Machen wir es, sagen wir es mal so. Auch wenn ich da konkretisieren würde, Alter, mir gehen echt die AEW-Fanboys richtig auf den Nerv. Und ja, das sage ich so, die sind wesentlich schlimmer als die WWE-Fanboys. Also, puh. Da, ja, ne?
Toxische
Das,
Umgebung.
ja. Und man muss es halt leider sein, da ist durch AEW nichts besser geworden, es ist eher schlechter geworden. Und ich hatte so, ja schon vorher, bevor Dynamite gestartet ist, so die Befürchtung, da hatte sich das schon angedeutet, mit dem Start der Sendung ist es eigentlich wesentlich schlimmer geworden. Also da ist dann auch mehr so, die eigene Meinung ist die einzigst richtige und wehe, wer anders sagt da was gegen, da werden dann auch schon keine Argumente mehr ausgetauscht. Da ist man dann, da werden dann Leute als WWE-Fan-Kids bezeichnet und sollen doch denn in unter AEW-Sachen doch gar nichts posten, wenn sie es nicht gut finden und so eine Sachen, ja, ganz schwierige Sachen, aber vielleicht mal in einem Monat oder so, vielleicht gibt es mal wieder ein Unscripted, wo wir mal eine Stunde füllen müssen. Dann halte ich Monolog.
Aber weißt du, was ich schön finde? Dass wir eben genau diesen Punkt auch jetzt mehrfach bei unseren Multiversum-Sendungen gehört haben.
Ja.
Also ich, vielleicht gibt es da doch noch Hoffnung, dass wir
Ja.
zumindest die schlauesten Zuhörer haben.
Das sowieso. Also die schönsten wussten wir ja vorher,
Ja, das
ne?
wussten wir schon, aber die sind ja nicht nur schön, sondern auch noch schlau.
Ja, das
Ja. Geile,
sonst
geile
hätten sie
Typen.
uns erst gar nicht gefunden.
Geile Typen.
Und Mädels.
Und Mädels. Und andere. Ja, noch was?
Alle.
Ich glaube, ich hatte vorhin noch ein drittes, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein.
Das ist sehr wahrscheinlich richtig.
Gut. Dann gehen wir weiter zu den Plätzen 2. Dann mache ich einfach mal weiter mit meinem Platz 2. Der geht nämlich an Le Champion, an Chris Jericho. Es ist absurd. Ich habe das vor 2, 3 Jahren, als er hier mit seiner Liste herumgerannt ist, schon gesagt, dass es eigentlich eine Schande ist, wenn eine Liga im Jahr, damals halt 2017, sich auf Chris Jericho als besten Mann verlassen muss. Auf der anderen Seite, er ist halt der bekannteste Name und er ist ein herausragendes Aushängeschild für AEW. Ein unglaublich smarter Veteran, das haben wir schon immer gewusst. Aber wie er halt da in seiner Vorstellungspromo vom Inner Circle halt schafft, mit einem Satz die bekloppten We the People Chants zu killen, das war fantastisch. Und jetzt in dem Promo-Segment in der vorletzten, also nicht in der aktuellen, sondern in der Woche davor Ausgabe, als er da mit seinem Inner Circle oben in der Promo-Lounge sitzt und die Cody-Promo da und unterbricht und Cody sagt, okay, dann komme ich jetzt zu dir hoch und er so, ja, was willst du überhaupt? Wir sind 4 gegen 1 und dann kommen so nacheinander die Leute raus und er tut die halt alle erstmal ab. Er so kommt MJF raus und er so, MJF, wer trägt denn bitte einen Schal heutzutage noch? Ich hab echt mich weggeschmissen vor Lachen. Der Kerl ist so brillant. Jetzt in der aktuellen Ausgabe, wer kommt denn bitte auf die Idee, eine Kürbisjacke zu tragen? Chris Jericho. Es ist
Ja.
einfach unfassbar, wie dieser Mann sich immer wieder neu erfindet. Das ist ein Lob, das habe ich vor Jahren schon an den Undertaker gegeben, aber ich glaube, Chris Jericho ist tatsächlich derjenige, der vielleicht irgendwann mal in die Geschichte eingeht als smartester Wrestler aller Zeiten, weil er begriffen hat, dass er sich ständig weiterentwickeln muss und neu erfinden muss, um relevant zu bleiben. Das macht keiner so gut wie er und deswegen ist er bei mir auf meinem Platz 2. Jan.
Ja, während ich auf meine Liste geguckt habe, habe ich festgestellt, dass irgendwie was bei mir verrutscht ist und ich erst gedacht habe, dass ich irgendeinen Platz übergangen wurde, weil ich dann festgestellt habe, nee, ich hatte zwar 5 aufgeschrieben, aber einer war noch dazugekommen und jetzt überlege ich gerade, wie ich es mache. Ich packe jetzt einfach mal auf Platz 2 zwei Leute und das geht diesmal das einzig gute oder das eins der beiden guten Sachen von King of Pro Wrestling, Minoru Suzuki und Yushin Van der Leyga.
Schön.
Ja,
Meine,
reicht
mein,
eigentlich als Begründung, oder?
ja, freue ich mich.
Fertig.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein geteilter zweiter Platz.
Na, es sind ja zwei Leute, ne?
Ah, verstehe, verstehe. Okay,
Und das eine, was eigentlich, was bei mir dann noch verrutscht ist, wird jetzt einfach woanders hingeschoben.
Ja.
Aber da kommen
auf
wir
die
noch
zu, Eins.
Weißt du? Ja. Und auf deine 2 gehe ich gar nicht groß ein, weil Spoiler-Gefahr und so.
Nicole. Sind wir uns einig. Platz 2, der von dir genannte. Platz 5, natürlich Callahan für den Titelgewinn. Aber auch Impact an sich. Mit sehr guten Wochenshows wieder mal und auch mit Bound for Glory einen super guten Pay-Per-View rauskauen. Ja, jetzt die Show halt nach dem Pay-Per-View. Hast du ja auch schon gesagt, zu jung ist nicht mehr. Hoch, liebe Susi. Ja, was den Meister mit Sicherheit nicht gefällt und Pater Mitchell ja auch nicht, weil ich denke, da geht auch noch eine Geschichte zugrunde, nach dem Motto, irgendein Meister erscheint, der Havoc wahrscheinlich anscheißt, weil er seine Braut irgendwie, ja, verwandelt hat in einen normalen Menschen, nämlich so jung ist jetzt ganz normal und merkt halt nicht, dass sie da irgendwie, ja, ihre Person gewandelt hat. Also es war schon wirklich passend zu Halloween irgendwie. Ja, das war eine gute Show jetzt, die nach dem Pay-Per-View, und deswegen hat es Impact bei mir kontinuierlich jetzt halt natürlich auf Platz 2 geschafft, da ich die Charaktere ja jetzt auch schon ein bisschen näher stehend an mir habe, weil ich Impact jetzt auch schon wieder so lange gucke. Und ja, da ist dann jede Story und so feiere ich dann halt eigentlich immer sehr gerne mit, kann man sich dann anhören, und wenn der Podcast dann rauskommt oder dann schon draußen ist, so rum, mit Sven und mit mir, ja, deswegen Platz 2, Impact.
Schön. Ich fand es auch so toll, wie sie sagt, ich weiß nicht, warum ich hier bin, weil es fühlt sich richtig an. Ja, und eine von den Dienern so, verdammt, sie ist heiß.
Ich habe erst gedacht so, wer ist das? Und ich so, oh mein Gott, das ist ja so jung. Alter, das war ja schon gut gemacht.
Ja, sehr schön.
Sieht aber ganz schön jung aus.
So jung?
So jung.
Aber das wäre auch schön. Ohne Make-up heißt sie dann so jung. Ja, ich weiß, funktioniert im Englischen nicht so.
Ja, eigentlich ist er für Father James Mitchell viel zu jung, aber naja, egal. es wird nicht besser, Nicole.
Jerry Lawler freut das.
Ja, der ist da voll dabei.
Freut das. Für den wär's so. Er war nämlich schon mal mit ihr zusammen halt. Ja. Ja, werde ich auch nicht vergessen. Das kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf raus, dass die mal zusammen waren. Ja.
Mit wem war Jerry Lawler nicht zusammen? Aber das egal.
Los, ja.
Nicole, Zeit für Twitter.
Zeit für Twitter.
Platz 1 von unserem Twitter-Teil des Multiversums.
Dann fange ich mal nochmal mit dem Klabauter an. Highlight des Monats war für ihn Rio, gewinnt und verteidigt den All Elite Women's World Championship bei All Elite Wrestling Dynamite 1 bzw. 3. Dann natürlich die Kabuki Warriors, Asuka und Kairi Sane gewinnen die WWE Women's Tag Team Titles bei Hell in a Cell und verteidigen sie bei NXT. Ja, Klappauer, das ist eigentlich klar, auch der Japan-Guy bei den Mädels, dass die Mädels da immer, die Japanischen, so weit oben stehen. Ansonsten hat er noch NWA Power und insbesondere World Champion Nick Aldis, nicht wirklich ein Highlight im eigentlichen Sinne, aber ich als Nichtkäufer und Spieler von WWE 2K20 fand das sehr unterhaltsam, was da an Videos zu den Bugs und Glitches so, ja, rumgegangen ist. Kann ich nur bestätigen, weil auf Twitter wird man damit tagtäglich voll geschissen, sage ich mal auf gut Deutsch. Ist schon Hammer, was da für Fehler drin sind, aber irgendwie auch wiederum sehr lustig. Ja, dann haben wir noch The Key mit, ja, Süßes für Lance Archer und für seinen Titelgewinn. Und All Elite Wrestling findet er bisher auch sehr stark. NXT ebenfalls, Bayley's Heel Turn Und Becky und Sascha für den Hell in a Cell Opener. Und Les Champignons, Chris Jericho. So.
Gut. Also. Dann schaue ich auf den Facebook-Teil vom Multiversum. Und da haben wir wieder den Sven Superrad. Der beginnt mit ganz viel Süßes für Becky und Sascha für das Eröffnungsmatch Hell in a Cell. Kreativität und Intensität des Matches haben mir sehr gefallen. Und einen großen Eimer Süßes auch für den überfälligen Turn von Bailey. Ihr neues Outfit gefällt mir ebenso. Also ganz viel Lob für die Damen diesen Monat. Alex, Chris Jericho, weil siehe AEW Dynamite. AEW Dynamite, weil kompakte runde Shows. Guter Spagat zwischen Wrestling und Entertainment. Trotzdem bleibt das Wrestling im Vordergrund. NXT, sehr gute Weeklies, hervorragendes Wrestling, interessante Stories, bestes WWE-Produkt. Der Heel-Turn von Bayley. Das NXT-Comeback von Finn Balor inklusive Heel-Turn und Prince David-Teaser und das Comeback von Tommaso Ciampa. Und allein für das Comeback von Tommaso Ciampa gibt es mir ein Herz für den Alex. Weil Ciampa für mich tatsächlich auch ein Grund wäre, NXT wieder anzugucken. Also ich mache das tatsächlich an dieser Personalie fest.
Oui.
Bernhard sagt, Süßes gibt's für die süßen Mädchen Bailey, Asuka und Kairi, weil sie jetzt nicht mehr so süß sind. Ja, Bernhard steht auf die bösen Mädels, wie es ausschaut. Chris sagt, Süßigkeiten gibt's von ihm für die King of Pro Wrestling Card trotz zweier Ausfälle, den IWGP US-Titelgewinn von Lance Archer, das grandiose Liger-Suzuki-Match, das hochemotional war und die Idee, dass nun alle der erste Double Champ werden sollen. Auch dafür gibt's ein Herz von mir live on air. Bobby. Süßes gibt's für NXT und AEW für ihre Weeklies, für Lance Archer mit dem US-Title, Impact, weil sie es einfach verdient haben, auch wenn Sammy nicht Champion geworden ist. Da ist Bobby also zum Zeitpunkt, als er das Feedback geschrieben hat, noch nicht im Bilde gewesen, was bei Impact passiert, also bei der Wochenshow. NWA für ihre Weekly, kommt es nur mir so vor oder knüpfen sie einfach da an, wo die Territories aufgehört haben? So, als ob Vinny nicht alles gekauft hätte. Und das ist genau der Hintergrund, den die Show hat. Genau das wollen sie ja erzielen. Und extra Süßes gibt es für Minoru Suzuki für die Verbeugung nach dem Liger-Match. Für mich der emotionalste Moment des Wrestling-Jahres. Und auch dafür gibt es für den Bobby hier ein Herz vom Pumper. Matze. Bailey für den tollen und überfälligen Heel-Turn. Gallus für den Tag-Title-Gewinn, auch wenn ich schade für Mandrews und Flash finde. The Rock, weil er war halt da. Also wird er hier von mir genannt. Kabuki Warriors für den Titelgewinn und Heel-Turn und jetzt auch den neuen Look. Tommaso Ciampa ist wieder da und No One Will Survive. Und wegen Tommaso Ciampa gibt es auch ein Herz für Matze. Thomas sagt, Süße gibt es für den Bailey Heel-Turn. Sascha gegen Becky bei Hell in a Cell. Die Fehde zwischen Andrade und Kalisto findet er auch irgendwie total klasse und wirkt frisch.
The Rock für Kalisto ist und uns in Kara.
Die Maskenleute schauen auch eh alle gleich aus.
Ja.
Okay. Siehst du, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber gut, dass wir ihn ja da haben. The Rock für seine Promo. Flair und Hogan gemeinsam nochmals bei der WWE. Ey, das sind absolute Legenden. Last but not least, NWA Power. Dieses Produkt finde ich sehr geil. Und Simon abschließend noch. Eindeutig Baileys Heel-Turn, das Women Hell in a Cell Match, die Smackdown-Premiere, aber nur die erste Show, die Matchqualität bei Dynamite, and the Oscar goes to Inner Circle vs. The Elite bei Dynamite Nummer 4, entertainment-technisch und schauspielerisch ein so herausragendes Element, muss ich sehr lang zurückdenken, bis mir was Vergleichbares einfällt. Ja, und damit wären wir durch mit unserem Multiversumsteil.
Und ich finde es komplett mit meiner Liste, also in diesem Monat. Also die Mädels haben hier alles weggehauen, was es eigentlich wegzuhauen gibt.
Ja, aber es ist wirklich krass, sehr bezeichnend, dass geil. Sowohl auf der Positiv- als auch auf der Negativseite sehr viel Übereinstimmung ist und dass der Monat Oktober da schon mal gar nicht so sehr polarisiert hat, sondern ein relativ eindeutiges Ergebnis rausgebracht hat. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr noch auf den Plätzen 1 habt. Jan.
Ja, Achtung, jetzt wird's flach.
Shorty G.
Ob morgen, gestern oder heute, der Lenz, der hat sich glatt gefreut über den IWGP US-Titel gewinnen.
Da.
Ja, ja, brauche ich nicht, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und auf meiner Liste eigentlich an einem anderen Platz gewesen, aber jetzt einfach nach oben gerutscht, weil es für mich auch, ich glaube, der zumindest der Moment der letzten Woche war, Finn Balor, nicht nur mit der Rückkehr, die war, ja, ne, aber der Heel-Turn, die Woche, die Ausgabe von dieser Woche habe ich noch nicht gesehen, da kann ich halt jetzt noch nichts zu sagen.
Oh, war schon geil.
Aber ja, der Moment mit dem Pelé-Kick und so und ja, ne?
Ja, kann man machen.
Ja. Ja. Kurz, schmerzlos, fertig.
Gut, dann schicke ich mich dazwischen, damit die alte Ordnung wieder hergestellt ist und Nicole wieder den Main-Event bekommt. Weil mein Platz 1 im Monat Oktober ist der gleiche Platz 1 wie im Monat September und das ist die Fehde zwischen Minoru Suzuki und Yushin Thunder Liger. Und da hat Bobby das, glaube ich, auch schon sehr treffend bezeichnet. Das ist für mich auch tatsächlich einer der emotionalsten Momente des Wrestling-Jahres gewesen, wie nach der Fehde, nach der Schlacht, die anders war, als wir sie eigentlich erwartet haben. Ja, dazu könnt ihr gerne nochmal den Roundtable anhören. Zu King of Pro Wrestling, da haben wir das ja auch ausgiebig besprochen. Miso einfach auf die Knie geht und sich verbeugt vor Liger und einfach diese weit über 30 Jahre dauernde Karriere nochmal irgendwie mit einer extra Wertschätzung versieht. Das finde ich grandios. Und da ich im Jahr 2019 sehr auf Darstellung rumhau und so ein Käse, habe ich aber auch im Jahr 2019 so einen roten Faden, der heißt, ich möchte emotional abgeholt werden im Wrestling und das hat mich komplett emotional abgeholt und deswegen mein Platz 1. Und jetzt kommen die Grande Dame des Wrestling Talks.
Ja, was soll ich jetzt sagen halt, ne? Kannst du ja denken. Ich habe ja gesagt, also Liger und Suzuki werden einen Platz in meiner Liste bekommen. Und natürlich ist das auch bei mir Platz 1. Weil, alles schon angesprochen, sehr emotional. Ja, dich habe ich bei WhatsApp noch angeschrieben, als das Match rum war und Suzuki noch den Schuh in die Hand nimmt und alles kurz und klein schlagen will, den Stuhl dann aber wegschmeißt und sich dann halt verbeugt. Ja, ab da war dann Herzschmerz und die Tränen sind dann irgendwie schon in die Augen gestiegen. War schon geil, muss ich auch sagen. Also, geiler Kampf, geile Fehde, sehr emotional und ja, von daher auch bei mir Platz 1.
Schön.
Ja,
ganz, ganz viel Liebe hier für die alten Herren. Das ist schön.
Haben sie sich verdient.
So, zusammenfassend, was haben wir jetzt heute gelernt? Sich gegenseitig das Wrestling mies machen ist nicht cool. Mädels sind cool. Alte Herren sind cool. Hat auch Roddy Piper vor Jahren schon in der Promo gesagt, Old School ist cool.
Old School ist immer cool, ja.
NWA Power ist cool, Impact ist cool. Eigentlich ist so viel Wrestling da draußen cool. Man muss
es ist nur nicht so cool, dass es so viel Wrestling gibt und so wenig Zeit man hat mittlerweile, sich das anzugucken.
Richtig, der Zeitmangel ist nicht so cool und sich gegenseitig bekriegen ist auch nicht so cool. Das ist eben die Moral von der Geschichte heute. Stattdessen sollten wir alle eigentlich zusammen hier Trick or Treat feiern gehen. Und uns ganz viel Süßes gegenseitig geben und nicht so viel Saures.
Ganz viel Süßes willst du doch gar nicht essen hier. Oder hast du Cheat Day?
Das sollst du mir ja nur geben. Ich muss es ja nicht essen.
Ja.
Ich kann es ja auch verteilen. Ja, aber das war, glaube ich, heute eine sehr einhellige Meinung, die wir da bekommen haben, die sich jetzt auch in unseren persönlichen Listen da wieder gespiegelt hat. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sagen, beenden wir das Ding.
Jo.
Jo.
Dann nick ich doch mal zustimmt.
Ach, heute kommt Crown Jewel oder was? Ich krank. Ja. Ach du heilige Scheiße.
In guter Stunde geht's los.
In der Matze hier so.
Das hat der Jan vorhin erst erwähnt. Wie gut, dass du unserem Co-Host hier zuhörst.
Ja, das macht das Alter. Man vergisst dann auch gleich wieder, ja, weißt du? Ich blubber irgendwas schon wieder vergessen.
Ja, ja. Du weißt aber schon, wo du hier bist, ne?
Bei alten Männern?
Oder Gott, richtig. Sehr schön. Dann gibt jetzt der eine alte Mann an den anderen alten Mann ab, damit er noch kurz einen Werbeteil machen kann. Und dann kannst du.
Ich merke gerade, Quaju hat schon angefangen.
Auf nichts ist verlasse. Mann.
Naja.
Okay, Jan.
Wie geil.
Ich möchte den Glauben in dich nicht verlieren. Mach jetzt noch einen schönen Werbeteil und dann verabschiede dich direkt.
Ja, Ladies und Gentlemen, ihr wisst ja, uns gibt's überall, insbesondere auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram nicht mehr, aber dafür natürlich YouTube. Wir haben eine eigene Webseite wrestling-talk.de, heute auch schon mal gefallen. iTunes, Spotify, jede Podcast-App für Android kann ich zum Beispiel Podcast Addict sehr empfehlen. Da könnt ihr uns überall abonnieren, folgen, liken, wie auch immer das jeweils heißt, ne? Ihr kennt euch schon aus mit der Plattform für Podcasts, die ihr verwendet. Und ja, fleißig Kommentare schreiben auf YouTube oder bei Facebook ist am besten. Im Zweifel könnt ihr uns auch antwittern oder halt eine E-Mail schreiben. Die Adressen dazu findet ihr auch auf unserer Webseite. Es gibt ein Tippspiel für alle, die das jetzt hören. Gut, da ist Crown Jewel eh schon zu Ende. Von daher, für das Tippspiel brauche ich keine Werbung mehr machen. Aber Survivor Series kommt. Ja. Könnt ihr euch auch immer noch anmelden und die letzten Monate des Jahres noch euch schon mal eintippen, damit ihr dann für das nächste Jahr fit seid und es dann wieder richtig von vorne losgehen kann. Ja.
Tschakka.
Ja. Ich glaube, die anderen Sendungen haben wir auch genug erwähnt, die aktuell veröffentlicht wurden.
Ganz genau. Da muss ich noch verabschieden.
Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es wird nicht sehr lang dauern.
Dick.
Ich sag auch tschö und habt euch alle lieb, auch wenn es jetzt sich für die Halloween-Zeit komisch anhört. Passt aneinander auf und bleibt uns gewogen. Bis demnächst.
Und dann sag ich zum Schluss wie immer, danke Jan, danke Nicole, danke WTR Multiversum. Bis zum nächsten Monat. Bleibt sauber. Wenka, wenka.